ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Bam, bam, bam. Und es nimmt auf.
Okay.
Anyway, sollen wir mal anfangen?
Ja.
Gut, dann tun wir das. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute eine etwas kompliziertere Folge. Ich weiß nicht, ob es kompliziert ist, aber zumindest ist es so für unsere Sommermonate-Folge eine relativ umfangreiche Folge, nicht so ein Kaffeeklatsch. Machen wir ja auch schon mal, wenn es warm ist. Aber heute haben wir uns gedacht, gehen wir mal so richtig rein in so ein Thema, weil man muss ja auch mal irgendwie sich selber herausfordern. Es ist sehr heiß. Ich bin also quasi so ein bisschen neugierig, wie wir das hinkriegen. Aber wir werden es schon schaffen. Und zwar reden wir über Erkenntnismomente und Aha-Momente und Entwicklungen, die unsere Charaktere zu diesen Erkenntnissen führen könnten. Was ja für die meisten Bücher eigentlich mehr oder weniger unabdingbar ist, oder? Also ich glaube, die meisten Geschichten kommen ja nicht da ohne aus, oder? Irgendeine Erkenntnis hat man ja immer.
Ja, naja, damit sich was entwickeln kann. Ich meine, natürlich gibt es auch so, dass sich Dinge entwickeln, obwohl man das eigentlich gar nicht will, weil die Ereignisse auf einen einprasseln und dann.
Ja, aber deswegen haben wir ja den zweiten Teil mit den Plot-Erkenntnissen, weil, ne, ich meine, irgendwas rausfinden, entweder über sich oder über die Welt, in der man sich bewegt, oder über das, was andere vorhaben, muss man ja quasi irgendwie immer, oder?
Ja, okay, gut, das stimmt. Ich war jetzt so ein bisschen bei Entwicklung, weil man entwickelt und verändert sich ja auch schon mal, ohne dass irgendwie da was so, man bewusst dazu was beiträgt.
Ja, das stimmt. Das liegt auch so ein bisschen daran, wie wir unsere Folge gegliedert haben. Also wir werden im ersten Teil reden wir so ein bisschen über Selbsterkenntnis, also so Entwicklungen und Erkenntnisse, die irgendwie unsere Charaktere über sich selbst haben, was ja dann so in die Charakterentwicklung irgendwie reinspielt. Und dann im zweiten Teil, der hoffentlich nicht exklusiv der Teil ist, zu dem ich auch was beitragen kann, ist dann der mit den Plot-Erkenntnissen, also wo es darum geht, wie baut man denn so eine Erkenntnis auf, die unsere Charaktere über äußere Dinge haben könnten, sei es jetzt irgendwie ein Mystery-Plot oder eine Funktion oder eine Regel ihrer Welt, die sie vielleicht irgendwie entdecken müssen, oder die Motive von anderen Charakteren, wie auch immer.
Genau, und wie gestaltet man das halt, dass es halbwegs realistisch und nachvollziehbar ist?
Ja, es ist so ein bisschen wie halt, also ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen Spoiler-Territory für meine eigenen Einstellungen dazu, aber ich finde, es ist so einer der vielen schmalen Grade, auf denen man sich so im Storytelling bewegt, wo man dafür sorgen muss, dass es sich organisch anfühlt, aber irgendwie im Wissen, dass natürlich so eine Geschichte nie komplett zu 100% das reale Leben abbildet, wo es auch schon mal irgendwie 20 Jahre braucht, bis wir irgendwas raffen, oder vielleicht raffen wir es auch nie. Aber wenn unsere Charaktere irgendwas gar nicht raffen, dann funktioniert der, also, ne?
Ich meine, es gibt schon auch Geschichten, die sich über sehr lange Zeiträume erstrecken und über Generationen und all sowas. Also, das geht, das ist auf jeden Fall, gibt's das schon. Aber, ja.
Aber du verstehst, was ich meine.
Darum geht's. Ja, ich verstehe, was du meinst.
Sehr gut. Dann fangen wir doch mal mit der Selbsterkenntnis an. Erzähl uns doch mal was zu Selbsterkenntnis von Charakteren und wie man das organisch aufbaut. Oder zumindest so, dass es sich organisch anfühlt.
Ja, also es wird in vielen Serien, sehen wir das, aber auch in Büchern. Und das ist was mich irgendwie ärgert und was einer der Gründe ist, warum wir diese Folge haben. dass du Leute hast und dann passiert irgendwie eine Sache und das ändert ihren komplette Perspektive auf die Welt, ihr komplettes Leben. Sie sind irgendwie völlig von einer Sache überzeugt und wollen dahin und dann haben sie dieses eine Gespräch mit dieser einen Person, die diese eine Anekdote erzählt und dann auf einmal macht's. Und sie ändern alles und wollen auf einmal das Gegenteil und denken das Gegenteil von dem, was sie gedacht haben und sind irgendwie unter. So funktioniert das nicht. Und es ist auch einfach, wenn man charaktergetrieben schreiben möchte, ist das nicht so optimal, das so zu machen, weil man halt auch viele, viele Chancen vertut, Dinge darzustellen und so Prozesse zu begleiten, es ist schon schön und es ist ein bisschen puzzelig und anstrengend, so solche Sachen zu entwickeln, aber ja, der wichtigste Punkt, den man im Kopf behalten sollte, ist, dass es immer Baby Steps sind, also kleine Schritte, in denen Entwicklung stattfindet und dass es so zwei Schritte nach vorne, einen Schritt zurück und dann mal fünf Schritte zur Seite und einen Schlenker und hier und dorthin. Und dass auch immer ein Perspektivwandel zugrunde liegt. Also es ist nicht nur, dass irgendwie Informationen reinkommt und oh, ich weiß jetzt irgendwie mehr über meine Familiengeschichte, sondern das verändert auch meine Perspektive, also die Richtung, aus der ich darauf gucke. Weil es mich an einen anderen Platz quasi setzt, so ein Stück weit. Ja, und Selbsterkenntnis vor allem, also nicht nur die Selbsterkenntnis so, oh nein, ich bin ein schrecklicher Mensch und ich muss mich anders verhalten, damit die Welt besser werden kann und damit meine Beziehungen funktionieren und bladibladibla, sowas ist ja gerne mal in der Geschichte der Fall, aber auch die Selbsterkenntnis, ich bin gar nicht so scheiße, bin ich in Ordnung und eigentlich kann ich diese Dinge und eigentlich brauche ich diese toxischen Leute in meinem Leben nicht und ich habe ein Recht darauf, irgendwie Bedürfnisse zu haben und Meinungen und mich durchzusetzen und sowas. Ja, das sind so ein bisschen diametral entgegengesetzte Erkenntnisse, aber beide brauchen Zeit und interessanterweise finden beide immer gegen einen inneren Widerstand statt. Und das ist okay bei der Erkenntnis, ich mache hier einen Fehler. Ne, sowas macht man nicht gerne. Man sieht nicht gerne ein, dass man was falsch gemacht hat, weil man hat die Dinge ja nur deshalb gemacht, weil man der Meinung war, es ist entweder das Richtige oder das einzig Mögliche oder es ist absolut notwendig, um irgendwie noch was Schlimmeres zu verhindern. Das heißt, man hatte
also immer zumindest Gründe. Zumindest, wenn man nicht irgendwie von psychopathischen und anderen schwierigen Weltsichten ausgeht, gehen wir jetzt mal, weil da ist, also ich finde, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, was sich bei mir dann halt irgendwie stellt, wenn Leute irgendwie ihre, ach ja, aber der hat halt irgendwie kein inneres Problem mit den Sachen, die er tut, weil er ist halt ein Psychopath, finde ich halt immer irgendwie so ein bisschen sehr abgekürzt. Es ist halt immer so, ja, da machst du es dir aber sehr einfach.
Ja, Psychopathie, also Mangel an Empathie ist da ja vor allem so umgangssprachlich mit gemeint. Und daraus folgend eben ein Mangel an einem Interesse daran, einem ethischen Kompass zu folgen. Es ist nochmal eine andere Sache, aber auch Psychopathen tun Dinge ja nicht, während sie wissen, oh, das ist falsch, das sollte ich nicht tun, das darf ich nicht tun. Sondern der Gedanke ist, andere wollen nicht, dass ich das tue, aber ich tue es trotzdem, weil ich will das tun und was ich will, ist in Ordnung. Das heißt, da ist halt auch der Gedanke, ich bin okay. Und Leute, die der Meinung sind, gibt es wirklich Leute, die Dinge tun, die wissen, das ist scheiße und sie wissen, ich will das nicht und ich will das nicht, ich muss das nicht, ich brauche das auch eigentlich nicht und es ist scheiße, aber ich tue es trotzdem. Das, diese Kombination gibt es halt nicht. Also wenn du was tust, von dem du weißt, dass es nicht gut ist, dann tust du das nur, weil du denkst, alles andere ist noch schlechter. Oder weil es halt die einzige Möglichkeit für dich ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also jetzt zum Beispiel Leute, die kriminell werden, um ihre Familie zu ernähren. Hm. Weißt du, der Aladdin, der ein Brot klaut. Ist das, ja. der klaut nicht das Brot, weil er das so witzig findet und weil er irgendwie, weil es ihm scheißegal ist, dass er dafür vielleicht in den Knast kommt, sondern er klaut ein Brot, weil er sonst verhungert. Und ja, über die Verquickung von Rechtssystem und Kapitalismus fangen wir jetzt nicht an.
Nein, aber es ist ja prinzipiell, die meisten Leute haben ja so prinzipiell für sich die Narrative, dass sie die Guten in ihrer Geschichte sind.
Genau, also, wir sind,
von,
sind
und, alle. Und wenn man halt irgendwie damit konfrontiert wird, dass diese Narrative eventuell nicht stimmt, weil man aus irgendwelchen Gründen und sei es auch nur aus Selbstbetrug oder weil man von falschen Tatsachen ausgegangen ist oder sonst irgendwas halt irgendwie feststellt, okay, aber in dieser Situation habe ich mich irgendwie total scheiße verhalten, dann ist das erstmal was der eigenen Narrative widerspricht und das macht man halt nicht so gern,
darüber nachzudenken. Genau, und dann entsteht etwas, das nennt sich kognitive Dissonanz, nämlich, dass man eine Meinung in seinem Kopf hat oder eine Sicht auf die Welt in seinem Kopf hat, aber gleichzeitig etwas tut, das dem entgegensteht. Und ich habe in dem Blogpost, den ich dazu mal gemacht habe, habe ich das Beispiel vom Raucher genommen, weil ich habe selber nie geraucht, aber mein Mann hat mal geraucht und ich habe mich halt auch sehr viel mit der Psychologie des Rauchens so beschäftigt, in dem Versuch, ihm irgendwie so ein bisschen in den Arsch zu treten, dass er aufhört. Und es ist halt so, dass wenn du rauchst, dann denkst du nicht, dass das wirklich was Schlechtes ist. Und wenn du dann aber drauf gestoßen wirst, dass das vielleicht doch nicht so toll ist, dass irgendwie so deine Vorstellung davon, ach ja, Krebs kriegen ja nur die anderen und ach, das ist doch in Ordnung und ich will sowieso keinen Sport machen und das alles völlig übertrieben. Und dann hast du aber irgendwie, kriegst du mal so eine richtig fette Lungenentzündung und dein Pulmonologe sagt dir dann so, ja, hätten sie nicht geraucht, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Dann steht natürlich das Bild von sich selber als Typ, der aus guten Gründen raucht und der weiß, warum er raucht und der irgendwie, Nichtraucher sind doch, die sollen doch die Klappe halten und so. Das steht dann im Widerspruch zu, hallo, du hättest dich gerade fast umgebracht, so aus Versehen. Und ja, das ist dann unangenehm, weil auf einmal die Welt nicht mehr eins ist, sondern da ist ein Widerspruch drin. Und das gibt halt, das ist halt wie so ein Missklang, wie so eine Dissonanz. Und die muss man dann irgendwie auflösen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die aufzulösen. Nämlich entweder man verzichtet auf die eine Ansicht oder man verzichtet auf die andere Ansicht. Und um sich weiter zu, also ne, entweder man ist der Meinung so, ach, der Pulmonologe, der hat doch keine Ahnung, wovon der spricht. Der ist doch irgendwie.
Beziehungsweise, was die meisten ja dann in der Situation machen, ist halt wieder so ein bisschen in die Selbstnarrative. So, ne, es ist ja meine Freiheit, irgendwie mich umzubringen, wie ich das will. Und genau. Halt die Klappe.
Genau, das ist ja. Und da wird halt dieser Teil aufgelöst, dass eben man nicht so clever ist und dass es vielleicht nicht so toll ist zu rauchen, aber man redet sich dann so, dass man halt trotzdem raucht. Weil, oder man löst halt die Vorstellung auf, dass man eben klug ist und dass schon irgendwie alles richtig ist, was man da tut und sich die anderen nicht so aufregen sollen und löst halt das auf und hört dann halt oder versucht zumindest mit dem Rauchen aufzuhören, um diese Dissonanz aufzulösen. Und das ist aber, es muss halt erstmal diese kognitive Dissonanz passieren. Und das ist schon schwierig, weil je nachdem, wie alt was ist, dass man über sich selber denkt und wie alt irgendwelche Ziele sind oder Motive, die man hat, desto mehr Schutz ist da drumherum aufgebaut. Weil man natürlich, wenn man was denkt, das so objektiv nicht ganz stimmt, kollidiert man immer wieder mit der Realität. Und das ist dann wie so eine Stelle im Schuh, die so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen schrappt. Nicht genug, um es wirklich, um eine Blase zu erzeugen. Und da entsteht dann halt Hornhaut. Und diese Hornhaut schützt halt davor, dass irgendwas an diese Ansicht rankommt. Und das kennt man vielleicht, wenn man mit irgendwem redet und man könnte auch auf eine Wand einreden, weil das geht einfach, es kommt einfach nicht an. Das wird einfach, es wird alles abgeschmettert, was an Argumenten kommt. Und ja, das ist, so ist das bei, wenn man sein Selbstbild so ein bisschen ändern muss, weil man irgendwie was ja nicht umhin kommt zu begreifen, dass man irgendwie ein bisschen Mist gebaut hat. Und ja, bei der Erkenntnis so, ich bin vielleicht gar nicht so scheiße, da sollte man ja eigentlich, sollte man meinen, okay, Leute wollen sich ja eigentlich gut fühlen. Ne? Das ist so die menschlichen psychologischen Grundbedürfnisse, sich gut zu fühlen und zu denken, dass man Recht hat und dass man clever ist und dass man Dinge durchschaut und dass man Sachen versteht. Es ist ja eigentlich, steht das ja im totalen Widerspruch zu jemandem, der ein super niedriges Selbstwertgefühl hat und von sich selbst total schlecht denkt. Und wenn man dem dann ankommt und sagt, hey, aber du bist doch clever, du bist doch in Ordnung, du bist doch cool, dann kommt aber trotzdem Nein und Widerstand. Und das ist halt so, dass ja, sich für einen coolen Menschen halten, sich für klug halten, sich für informiert halten, zu denken, dass man die Welt durchschaut hat, das sind alles Bedürfnisse, die wichtig sind. Aber noch wichtiger ist ein stabiles Selbstbild. Also das, was man als Selbstbild und Weltbild über Jahre hinweg entwickelt hat, dass das erhalten bleibt. Weil an so einem Selbstbild und Weltbild, da hängen so viele Kleinigkeiten dran, die man gar nicht erst irgendwie so, wenn man von außen drauf guckt, gar nicht mitkriegt. Aber die Psyche weiß darüber Bescheid und fährt entsprechende Abwehrmechanismen auf. Weil zum Beispiel, wenn du jemandem sagst, du bist gar nicht so scheiße, dann kommen Fragen auf, so okay, warum habe ich mich für scheiße gehalten? Ich bin noch nicht selber auf diese Idee gekommen. Wer hat mir gesagt, dass ich scheiße bin? Was für ein Bild wirft das auf meine Beziehungen? Was für ein Bild wirft das auf mein bisheriges Leben, dass ich immer mich schlecht gefühlt habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht müsste? Und da löst sich so die gesamte Vorgeschichte und die eigene Origin-Story löst sich da so ein bisschen auf. Und Regeln, die vorher gegolten haben, gelten nicht mehr. Und bei geringem Selbstwertgefühl, das zum Beispiel aus Trauma und Misshandlung resultiert, kommt noch dazu, dass es halt auch ein Schutzmechanismus ist, sich das Weltbild der Leute, die einem Gewalt antun, zu eigen zu machen, weil es ein Schutz ist. Weil man, wenn man gegen diese Regeln dieser Welt verstößt, wird man dafür bestraft. Das heißt, es zu verinnerlichen und das alles für normal und richtig und okay zu halten, hindert einen so ein bisschen daran, verrückt zu werden. Weil wenn du als Kind mit deiner gewalttätigen Familie eingesperrt bist, du kannst ja nicht weg. Und wenn dir klar wäre, wie scheiße du behandelt wirst, ging es dir noch schlechter. Weil zumindest denkst du in diesem Moment, dass es in Ordnung ist und dass es seine Gründe hat. Und deine Eltern mögen zwar Arschlöcher sein, aber irgendwie haben sie schon recht mit dem, was sie tun. Und das zu verlieren, ist halt schwierig. Genau. Was helfen kann, bei Selbsterkenntnis, ist, wenn man ein anderes Framing anbietet für diese Veränderung. die ankommt. Und bei Rauchern ist das zum Beispiel, dass wenn du halt hingehst und nicht sagst so, ich bin ja ein völliger Depp, ich habe geraucht, ich habe meiner Gesundheit geschadet, ich habe so viel habe ich mir angetan, was bin ich denn nur für ein Arschloch und irgendwie mit meinem Secondhand-Rauch habe ich mich anderen Leuten geschadet. Und wenn du es halt stattdessen so framest, dass diese ganzen falschen Annahmen, die ich hatte, waren ja nur aus der Sucht geboren. Also das war mein süchtiges Gehirn, das heißt, nicht ich bin scheiße und irgendwie bläh, sondern die Zigaretten haben mich süchtig gemacht und die Sucht musste sich halt selbst rechtfertigen und deshalb habe ich mir diese ganzen Sachen ausgedacht, um halt der Sucht zu dienen. Das heißt, man sieht sich dann selber nicht so als der Depp, sondern als das Opfer und dann eben den Kampf gegen die Sucht antritt und sich die eigene körperliche Gesundheit zurückerkämpft und so willensstark ist und sich endlich durchsetzt und endlich hat er gerafft, was all die anderen Leute, die noch rauchen, nicht raffen. Und er ist ja irgendwie schon so ein bisschen besser als die anderen, auch wenn das vielleicht nicht zugibt. Da kommen die militanten Nichtraucher her, genau.
Vielleicht sollte man das allerdings auch nicht zu überhand nehmen lassen, weil Leuten zu erzählen, wie scheiße sie sind, hilft meistens nicht.
Nee.
Also auch wenn man sich dadurch selber besser fühlt. Es ist halt irgendwie so ein Mechanismus, der verständlich ist, aber der vielleicht dann irgendwie im nächsten Schritt dann schon wieder den Erkenntnisprozess auslösen muss, dass man sich selber irgendwie sehr, also zum einen sehr kontraproduktiv und zum anderen irgendwie wie ein Arsch verhalten hat.
Ja, und das ist auch so ein schönes Ding an Entwicklung, weil man dann schon mal auch aus der einen Richtung in die andere Richtung zurückpendelt und es da dann wieder übertreibt und da dann feststellen muss, vielleicht übertreibe ich's und dann sich so langsam einpendeln muss auf sowas, das so weit mit der objektiven Realität übereinstimmt, dass es eben nicht immer wieder aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Und so, ja, aber das ist halt bei starken Überzeugungen, die dem eigentlichen Selbst, also wo man viel kognitive Dissonanz managen musste, die zu überwinden, kommt eben meistens so ein Pendeln ins gegenteilige Extrem raus, auch um so ein bisschen Buße zu tun und einfach. Es ist einfach, es ist kognitive Dissonanz ist trotzdem noch da. Es ist trotzdem noch unangenehm. Und deshalb will man laut sein, weil es einem peinlich ist. Und dann ist man besonders laut, weil man hofft, dass dann keiner merkt, dass es einem peinlich ist und so. Also das ist... aber der Bösewicht mit seinem Redemption-Arc... Es ist da nicht unbedingt so, war jetzt nicht so ein hundertprozentig passende Metapher dafür. Aber das sieht man halt auch, dass du den Böse oder dass du jemanden hattest, der sich scheiße verhalten hat und dann danach entschlossen ist, sich selbst für die gute Sache zu opfern, um Buße zu tun. Und das eigene Leben oder die eigene Gesundheit zu riskieren, um die Fehler, die man gemacht hat, wieder gut zu tun, das ist schon auch ziemlich laut. Und es ist schon auch so ein bisschen vor Scham sterben.
Ja, und es ist halt vor allen Dingen auch irgendwie so ein bisschen ein Gespräch ändert meine Meinungstaktik, nur dass es halt irgendwie meistens irgendwie handlungsbasiert ist, weil ich bin ein böser Diktator, der den Genozid angezettelt hat, aber jetzt tue ich eine gute Sache und das ist dann mein Redemption-Arc, weil ich dabei sterbe und praktischerweise mit den Konsequenzen meiner Taten nicht leben muss. Wir wissen alle, wen wir jetzt irgendwie angucken, aber überzeugt mich nicht.
Nee. Das ist wie dann eben die das weitergeht, weil es ist halt, ja, es ist halt schwierig. Es kommen halt viele Dinge rein. ne, um nochmal so zu rekapitulieren, man hat das Bild von sich selbst und hat eben das Bedürfnis, sich selbst als klug und richtig und gute Person und gut informiert, habe die Welt durchschaut, verhalte mich richtig, sich so zu sehen, aber eben auch ein stabiles Selbstbild zu haben und in Sicherheit zu sein. Und die Psyche hat so Selbstschutzmechanismen, die verhindern, dass man sehr schmerzhafte Erkenntnisse zu einer Zeit hat, zu der man da noch nicht so wirklich bereit zu ist. Und man kann aber diese kognitive Dissonanz, die eben aus einem Widerspruch zwischen dem, was ich über mich selber denke und dem, was irgendwie ich als objektiv war, dann sehen muss, diesen Widerspruch zu überwinden, kann man durch Framing so ein bisschen vereinfachen, indem man halt das, ich verändere mich, als eine Heldentat ansieht. Oder als was, das wirklich gut ist und mit dem man was wirklich Gutes tut. Und das vorherige Fehlverhalten halt auf andere Dinge schiebt. Auf Sucht oder remember I was sad once. Ja. Ich habe ja meine Frau verloren, deshalb gehe ich jetzt auf einen Mord-Zug, Blutbad durch die Unterwelt, weil die sind ja sowieso alle Gauner und die haben mir was getan und deshalb ist es okay, wenn ich hier irgendwie einen Massenmord anzettel.
So ein bisschen. Ja, aber ich meine, es ist ja so ein bisschen immer so, wenn man halt so die Gegenperspektive erzählen will, ne, so von den Bösewichten. Ich weiß nicht, ob ich deswegen Suicide Squad irgendwie so nervig fand. Ich meine, der Film war grauenvoll auf vielen verschiedenen Ebenen, aber ne, so dieses ständige Einhämmern, ich glaube, es wird in dem Film irgendwie 5 oder 6 Mal ne, so, ja, aber wir sind ja die Bösen. Und das ist halt immer so die Rechtfertigung, alles zu tun, wo ich mir denke, aber niemand denkt doch von sich, dass er der Böse ist. Genau. Also auch Leute, die tatsächlich moralisch verwerfliche Dinge tun, haben doch in ihrem Kopf die Narrative, dass das gerechtfertigt ist in dem System, in dem sie selber denken. Und sei es auch nur, dass sie denken, ach naja, die ganzen Leute mit ihren irgendwie komischen Schwarz-Weiß-Moralvorstellungen haben halt einfach die Informationen nicht, die ich habe und durchschauen die Welt nicht so, wie ich sie durchschaue. Und deswegen ist das gerechtfertigt, was ich tue.
Ja, ich meine, guck dir einfach nur die ganzen Pädophilen an, die immer wieder irgendwie unter das LGBTQ-Umbrella irgendwie drunter huschen wollen. Nein! Nein! Schwulsein ist kein Verbrechen, Kinder ficken schon. Hallo?
Ja. Und ich meine, ne, und das fehlt mir halt irgendwie so ein bisschen auch in, also egal, ob man jetzt halt irgendwie so die Heldenperspektive oder die Bösewichtperspektive halt irgendwie hat, weil zum einen wird quasi in vielen irgendwie auch, also ob das jetzt Heldenreise ist oder ob das andere ne, Storytelling-Rezepte sind, irgendwie erzählt, okay, dein Charakter braucht halt eine Lüge, die er glaubt. Und daraus kann sich dann halt seine Entwicklung ergeben. Und bis zu einem gewissen Grad finde ich das auch in Ordnung, das so als Patentrezept irgendwie hinzustellen. Weil wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ja, meistens ist es so, dass irgendwie eine Geschichte irgendeine Erkenntnis behandelt, sei es über einen selbst oder über seinen Platz in der Welt oder über die Welt und die Regeln, nach denen sie funktionieren oder wie auch immer. Mhm. Aber das ist halt... Aber es ist halt nicht so, okay, dein Charakter braucht halt irgendwie eine Lüge, an die er glaubt. Und dann gibt es halt irgendwie diese eine Aktion und danach glaubt er die nicht mehr. Und so, als könnte man das einfach irgendwie abstreifen. Ja, Dinge, die sich, ne, an denen eventuell deine ganze Identität hängt. So, ja. Ach ja, war ja irgendwie falsch. Ja, nee, dann ist ja okay.
Genau, ja, und da kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen in die Gewohnheiten rein. Weil ich meine, ich habe jetzt über das Rauchen schon gesprochen, was ja auch gerne als Gewohnheit angesehen wird. Aber um eine Gewohnheit ablegen zu wollen, muss ja man ja erstmal die Erkenntnis haben, dass diese Gewohnheit etwas ist, das einem nicht unbedingt gut tut. Und in der Gewohnheit, was für die Gewohnheiten gilt, gilt aber eben auch für das Selbstbild, das an diese Gewohnheiten beziehungsweise auf denen diese Gewohnheiten gründen und die es uns ermöglichen, diese Gewohnheiten zu haben, obwohl sie vielleicht schädlich sind. Weil Gewohnheiten und eben auch die Gewohnheit von sich selbst als dieses oder jenes zu denken, existieren nicht in einem Vakuum. Das bedeutet, wenn ich aufhöre zu rauchen, ist das ja nicht nur, dass dann irgendwie die alle 2 Stunden mal irgendwie 5 Minuten Nuckeln am Glimmstängel wegfällt. Sondern es ist eben, ich denke was über mich selber. Meine ganzen Klamotten riechen nach Rauch. Ich muss eine Haltung zu Rauchverboten an öffentlichen Orten haben. Ich muss eine Meinung zu Leuten haben, die mir sagen, dass das Rauchen keine gute Sache ist. Und das Rauchen ist jetzt auch was, das so im Alltag die Funktion hat, okay, ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen machen soll, also stecke ich mir eine Kippe an. Ich bin nervös, also nuckel ich an meiner Kippe, um mich zu beruhigen. Oder ich fühle mich irgendwie schlapp, also gebe ich mir was Nikotin, um mich wieder so ein bisschen zu putschen. Oder ich wache halt jeden Morgen mit diesem Aschenbecher in meinem Mund auf. Und das gehört halt irgendwie dazu, dass ich das dann mit Kaffee runterspüle und Kippchen rauche. Und so fange ich einfach meinen Tag an. Das heißt, es strukturiert den Tag. Und es gibt auch halt, ne, man darf im Büro nicht mehr rauchen. Das heißt, du hast irgendwie alle 2 Stunden oder alle Stunde einen Grund aufzustehen und rauszugehen und mal eine Pause zu machen. Okay, wo kommt dann diese Pause her, wenn ich nicht mehr rauche? Wenn ich nicht mehr diesen Grund habe, rauszugehen? Das heißt, so, ja, das sind halt jetzt Handlungsgewohnheiten wie das Rauchen, aber eben auch Denkgewohnheiten wie ich bin scheiße und die Welt ist schlecht und all sowas. Das ja, hat auch viele Funktionen. Ich meine, ich habe es vorher schon erwähnt, dass halt das Überstreifen dass ein Täterintrojekt und das Überstreifen der Sicht, die der Täter auf einen hat und der Sicht, der Welt, die der Täter quasi erschafft, das überzustreifen, dass das auch ein Schutzmechanismus ist und der halt mit Ängsten gefestigt wird. Also das ist, dieser Schutzmechanismus ist wie so ein Zelt und das wird halt aufrecht gehalten von Ängsten, die so quasi die Heringe sind, die in den Boden geschlagen sind und das schön auf Spannung halten, dass es nicht wegbläst. Und diese Ängste muss man halt erstmal ansehen und beim Rauchen muss man halt auch überlegen, okay, warum bin ich so nervös? Und vielleicht auch erkennen, okay, 90% meiner Nervosität ist eigentlich Nikotinentzug. So, aber warum bin ich denn nervös? Warum weiß ich denn nicht, was ich mit meinen Händen tun soll? Vielleicht achte ich viel zu sehr darauf, was ich mit meinen Händen tue. Vielleicht ist es egal, was ich mit meinen Händen tue. Und das sind halt dann auch wieder so kleine Dinge, die noch hinterfragt werden müssen. Und je mehr Funktionen eine Gewohnheit im Alltag hat und je integraler diese Funktion der Gewohnheiten auch für die Identität und für das Selbstbild, das Weltbild ist, desto schwieriger ist es, die zu verändern, weil sie halt an immer mehr Stellen und an immer wichtigeren und immer neuralgischeren Stellen auftaucht und da ihre Funktion erfüllt. Das heißt, um Gewohnheiten abzulegen, muss man die Funktion erkennen und überlegen, wie kann ich das ersetzen? Und das ist halt was Anstrengendes. Und gerade wenn eine Geschichte stattfindet, also wenn Ereignisse passieren, die gewöhnlich eigentlich nicht passieren, vielleicht, und mit denen du dich rumschlagen musst, dann bindet das psychische Ressourcen. Deshalb ist es auch im Film so ein Klischee, dass irgendwie jemand, der sagt, nein, ich habe seit Jahrzehnten nicht mehr geraucht und dann ist irgendwie, weiß ich nicht, versucht jemand Nakatomi Plaza in die Luft zu jagen und dann rauchst du doch wieder, weil es halt doch, ja, ein Stressbewältigungsmechanismus war, den du jetzt gerade halt einfach brauchst. Und du hast halt dann doch nicht genügend Alternativen entwickelt oder genug starke Alternativen entwickelt oder die Alternativen noch nicht genug gefestigt, Weil du willst natürlich in einer Stresssituation brauchst du was, das von ganz alleine funktioniert, über das du nicht nachdenken brauchst, das in deinem Motorgedächtnis drin ist, dass das irgendwie etwas, das möglichst alt ist und möglichst schnell und reibungslos funktioniert und wo du halt auch dein gesamtes Weltbild ist da schon drumherum gebaut und das vergisst du ja nicht komplett, sondern da bleiben die wichtigsten Bestandteile bleiben schon zugänglich und da kannst du dich dann halt wieder reinfallen lassen und das fängt dich dann auf in einem schwierigen Moment, in einem Stressmoment, in einem Moment, für den du eben noch keine Alternative zu dieser Gewohnheit hast. Und das führt dann halt zu diesem zwei Schritt nach vorne, einen Schritt zurück. Es braucht einfach Zeit, um rauszufinden, wo spielt das alles in meinem Leben eine Rolle und dann zu erkennen, ne, und zu erkennen, es spielte da eine Rolle. Also man muss sich da auch so ein bisschen selber reflektieren und analysieren. Und das ist auch was mich an dieser Einsatz-Weltbildänderungen so ankotzt. Es ist, als wäre irgendwie offensichtlich, wie dieses andere Weltbild aussehen muss. Und es ist so, dass Matt Dillahunty, der erzählt hat, wie er irgendwie, war er Evangelikaler, also ein sehr, sehr radikal Gläubiger und hat dann aber irgendwann ja mal so ein bisschen tatsächlich die Bibel nochmal gelesen und geguckt und sich Argumente der atheistischen Seite und von anderen Religionen angeguckt. Und war dann halt in der Situation, dass er wirklich sein komplettes Weltbild nochmal neu bauen musste. Weil wenn du die Bibel nicht hast, die dir alles Mögliche erklärt, musst du dir natürlich überlegen, okay, warum denke ich denn, dass es falsch ist, jemandem was zu stehlen? Und denke ich, dass Leute bestraft werden sollten? Was denke ich über Abtreibung? Ist das, wenn ich irgendwie in einer christlichen Gemeinde drin bin, dann ist die Antwort ganz klar und ich brauche nicht mal drüber nachdenken. Es wird mir gesagt, ja, das ist falsch, weil Gott sagt. Und wenn es aber keinen Gott gibt, woher weiß ich dann, was richtig ist? Und wie erkläre ich dieses Gefühl und wie denke ich nochmal durch? Und so ist das halt bei wichtigen Dingen. Man stellt erst so mit und bit fest, so, da weiß ich ja gar nicht jetzt eigentlich, was ich tun soll oder was ich denken soll oder was das Richtige ist. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken und den Dingen wirklich wieder aus dem Grund zu gehen. Und das ist aufwendig. Und das ist aber halt auch was, dass man schön schreiben kann. Weil
ja, das wäre jetzt halt so meine Frage gewesen, ne? Aber wie man das jetzt halt mal so ein bisschen auf Storytelling bringt, wo wir ja haben wir ja eben drüber gesprochen, wo man sich halt normalerweise an so eine Dreiaktstruktur hält, die das Leben jetzt nicht unbedingt hat. Aber ich denke ja mal, in charaktergetriebenen Geschichten kann man dieses Vor und Zurück ja auch so ein bisschen als internen Konflikttreiber benutzen oder auch um halt die Handlung voranzubringen, oder?
Man kann es auf jeden Fall als internen Konflikttreiber behandeln. Und ich meine, es ist ein Stück weit, ist es eine Wiederholung, weil ich ja immer wieder, oder zum Teil ist es auch so, du hast die Erkenntnis, dass da überhaupt ein Problem ist und dann vergisst es aber wieder. Und dann musst du wieder die Erkenntnis haben, dass da überhaupt ein Problem ist. Und so, das ist für Geschichten, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber jeder einzelne Schritt der Veränderung ist ja wieder ein bisschen anderer, weil er auf den vorherigen aufbaut und weil er in einer anderen Situation stattfindet und in einem anderen Kontext und unter Umständen sich um was anderes dreht, weil zum Beispiel, okay, das mit dem, sagen wir, ne, mit dem Rauchen, ich habe mit dem Rauchen aufgehört und habe erkannt, das ist nicht so toll und ich will das ändern und habe das dann auch geändert und bin dann irgendwie militanter Raucher geworden und mein bester Freund ist aber Raucher und raucht immer noch und jetzt muss ich mich irgendwie mit ihm will ich aber weiter interagieren, der ist weiter mein Freund und ich mache mir Sorgen um ihn, weil er raucht und ich weiß, Rauchen ist schlecht, aber er ist halt nicht an dem Punkt, dass er irgendwie mit dem Rauchen aufhören will. Was mache ich denn dann mit meinem Missionstrieb, der jetzt dieser Freundschaft im Weg steht? Und das ist halt dann die wieder so eine Erkenntnis, okay, das ist irgendwie mein Selbstbild ist so ein bisschen schief und wie setze ich mich denn jetzt in Relation? Und es hat halt auch wieder mit dem Rauchen zu tun, aber es ist eine ganz andere Situation und es ist es geht um was anderes. Es geht jetzt nicht nur um mich, sondern um noch eine andere Person. Und ja, ich erkenne zwar, dass ich jetzt in ein anderes Extrem gekippt bin. Also erkenne, ne, ich mach was falsch, ich verhalte mich falsch, mein Selbstbild ist so ein bisschen, was gibt mir das Recht und so. Mhm. Aber es ist halt doch eine andere Erkenntnis, weil der Inhalt ist halt nochmal anders. Und deshalb ist es halt, also wenn die Selbsterkenntnis und die Denk- oder Verhaltensgewohnheiten, die man da ändert, wenn die integraler Bestandteil des Helden sind und einen Bezug zur Heldenreise haben und zu der Aufgabe, die er hat, dann wird das total einfach, diesen Prozess langsam zu zeigen, weil das Problem halt immer wieder eine Rolle spielt. Ja. Und weil es halt immer wieder auftaucht, weil es einfach integraler Bestandteil sowohl des Helden als auch seines Problems ist. Und ja, es wird halt dadurch keine Wiederholung, dass es sich halt entwickelt. Also der Held trifft im Grunde nie zweimal im exakt selben Mindset auf das exakt selbe Problem und kann eben zurückgreifen und so. Und ja.
Also prinzipiell würdest du sagen, kann man das schon auch in einer narrativen Struktur unterbringen?
Ja, auf jeden Fall. Das, also ich meine, im Prinzip der Schönheit ist es ja so, dass der Maler so irgendwann auf die Idee kommt, so, vielleicht gibt es das Schicksal dann doch nicht. Und davor ist das aber so ein Auf und Ab hin zu dieser Erkenntnis, dass er irgendwie erst schwingt da in die Richtung, dass er sich in seinem Glauben bestätigt fühlt. Dann schwingt er aber in die andere Richtung, also er schwingt nicht wirklich in die andere Richtung, aber er sieht halt den Konflikt, weil das, was er will und was er glaubt zu müssen, halt nicht mit dem zusammenpasst, was Joanna will. Und da ist dieser Konflikt und er muss halt ein Stück weit Gewalt ausüben, um sich durchzusetzen, und das will er eigentlich nicht. Also da kollidiert seine Überzeugung mit seinem ethischen Empfinden. Und es geht so hin und her und das steigert sich halt langsam, dass so seine Überzeugung wird stärker, aber auch seine Gefühle, die ihn dazu bringen, Joanna nichts tun zu wollen, werden stärker. Und es geht halt hin und her und schaukelt sich so langsam hoch bis zu einem Klimax, an dem er irgendwie überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich. Und dann kommt eben die Wende und die Umwandlung. Und dann gibt es aber eben auch die Folgen. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? So die Erkenntnis, was mache ich jetzt eigentlich? Ich bin mein ganzes Leben lang bin ich dieser einen Sache nachgelaufen. Jetzt ist die plötzlich weg und ich habe keinerlei Plan B. Ich meine, umbringen war immer was, das ich mal machen wollte. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Und es bleiben halt so Handlungsimpulse und vor allem das Gefühl zu müssen. Ich weiß nicht, jeder, der mal auf eine wichtige Prüfung zugelernt hat, über längere Zeit, und dann war die Prüfung und dann sitzt man da und man hat aber immer noch das Gefühl, dass man lernen muss. Oder immer noch das Gefühl, ich muss an diesem Essay arbeiten. Ich muss noch was tun, ich muss noch was tun. Und das ist halt, wenn man so eine Motivation, so eine externe Motivation, an der man sich vorher festgehalten hat, wenn man die verliert, dann ist es erstmal klar, es kann der totale Moment der Befreiung sein, wenn man dazu bereit ist, sich zu befreien und schon lange das irgendwie los sein wollte. Aber vor allem, wenn es mit Angst zu tun hat, Es ist schwierig, das abzulegen, weil halt immer Angst ist was, das einen beschützen will. Und die Psyche ist sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, aufzuhören, einen beschützen zu wollen.
Und ja, vor allen Dingen, es sind ja auch so Dinge, die haben sich so in das Gehirn dann so eingebrannt. Das ist ja wie so ein Rad. So, wenn du aufhörst zu treten, dann dreht das noch so eine Weile weiter.
Ja,
weil es einfach so dieses Momentum hat.
Genau.
Also zumindest fühlte das sich bei mir immer so an, wenn ich halt irgendwie dachte so, aber ich muss doch eigentlich gar nichts mehr tun. Ich hab's doch jetzt, es ist doch jetzt fertig. Aber genau. das Gehirn hat das noch nicht mitbekommen. Und dieser innere genau. Motor läuft halt noch das so ein bisschen aus. Der braucht halt noch so eine Weile, bis er das auch genau. mitbekommen hat und so.
Genau. Und es ist halt auch, wir Menschen, wenn wir nicht genau darauf achten, was wir tun, oder wenn wir nicht genügend Ressourcen haben, um an einer bestimmten Stelle auf das zu achten, was wir tun, fallen wir immer in Routinen zurück. Weil es das ist, was das Gehirn auch von ganz alleine tun kann. Ne? Deshalb ist es zum Beispiel, oder wird gerne erzählt, wenn man abends müde von der Arbeit nach Hause fährt, irgendwann bist du zu Hause, aber du kannst dich nicht an die Fahrt erinnern. Und dein Cerebellum ist sozusagen, hat dich nach Hause gefahren, während du irgendwie abwesend warst. Und das ist halt, was das, also die, es ist ein bisschen so wie eine Verletzung oder Entzündung, die man hatte. Und die ist vielleicht nicht mehr aktiv im Gang, aber man sieht die Spuren noch. Es juckt noch, während es heilt, und es bleibt was zurück. Und das eben in der Geschichte drin zu halten, ist wichtig. Aber halt, Veränderung hat halt auch Symptome, die man sieht. Und das ist vor allem bei Veränderungen, die einfach so passiert, ohne dass man dazu was tut. Das habe ich ganz am Anfang mal erwähnt. Und es gab da ein schönes Beispiel aus The Expanse. Da gibt es so einen Militärfuzzi, der irgendwie zu Anfang oder zum Ende von irgendeiner Folge fängt er an, so einen Witz zu erzählen. Und dann plant er irgendwie, will er durchsetzen, dass Zivilpersonen der Gegenseite irgendwie in den Äther gebombt werden, um irgendwie ein Statement zu machen und Stärke zu zeigen und all sowas. Und eine der Heldinnen der Geschichte, die in der Politik arbeitet, verwehrt sich aber dagegen und tritt aus der Regierung aus. Und es treten noch andere aus der Regierung aus. Und dann hast du halt Monate später diesen General wieder mit der Heldin irgendwie beisammensitzen. Und sie fragt ihn dann, ob er den Witz zu Ende erzählt. Und er erzählt den Witz zu Ende und endet halt damit, dass der Witz ist halt ein rassistischer Witz gegen die gegnerische Seite. Und der Typ sagt dann, irgendwie ist der jetzt nicht mehr so witzig. Und das ist halt, der hat nicht bewusst entschieden, irgendwie was zu ändern. Der hat nicht seine Ansichten wirklich hinterfragt. Aber einfach nur dadurch, dass er die Reaktion anderer Leute auf sein Verhalten sieht, ändert sich sein Empfinden ein Stück weit. Und das merkt er dann halt, wenn er einen Witz, den er vorher eigentlich irgendwie so erzählen wollte und drüber gelacht hätte und sowas, der ist auf einmal nicht mehr witzig. Und das merkt man vielleicht auch, hat man vielleicht auch das eine oder andere Mal selber gemerkt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen angefangen hat, die eigene Misogynie zu hinterfragen, und man hatte irgendwie einen Lieblingswitz und stellt dann fest so, dieser Lieblingswitz ist ziemlich misogyn und der ist jetzt auf einmal nicht mehr so witzig. Und man hat jetzt nicht wirklich so mega daran gearbeitet, weniger frauenfeindlich zu sein, aber man war halt einfach mit mehr nicht frauenfeindlichen und frauenverteidigenden Sachen beschäftigt, und darauf reagiert halt die Psyche dann doch und passt sich so ein bisschen an. Und das sind dann halt Symptome dieser Veränderung, die stattfinden.
Also würdest du sagen, prinzipiell müsste man dem, der Charakter braucht, irgendwie eine Lüge, an die er glaubt, noch hinzufügen, und man muss sich Gedanken über die Routine machen, die sich daraus ergibt? Weil
ja,
ich formuliere jetzt für mich so ein bisschen, während ich dir natürlich aufmerksam zuhöre, also ich glaube, das ist das, was mich stört. An diesem Tipp. Weil prinzipiell habe ich nichts dagegen, ne, habe ich ja eben schon gesagt, dein Charakter kann eine Lüge haben, an die er glaubt, und die Geschichte kann irgendwie beinhalten, dass er sich dieser falschen Einstellung sich selbst oder der Welt oder wie auch immer gegenüber halt irgendwie stellen muss. Aber was mir halt meistens fehlt, ist dieses, ja, es ist dieses Verständnis dafür, dass die Routine und der Motor im Kopf aber noch so ein bisschen im Leerlauf weiterrollt. Weil, ne, ja, ja. Wir kennen das alle irgendwie, Feelings don't care about your facts. Du kannst dir halt noch so oft gute, sachliche Argumente anhören. Mhm. Aber wenn du in dir drin von irgendwas felsenfest überzeugt bist, dann könnten so viele sachliche Argumente auf dich einprasseln, wie du möchtest. Das wird halt nicht funktionieren. Und selbst in dem Moment, wo du es tatsächlich selber realisierst und umsetzen willst, ist da immer noch so diese Routine, die noch so ausläuft, die noch so weiterläuft, weil sie sich halt eingefahren hat. Und ich glaube, dieser letzte Teil ist immer das, was mir an diesem, ach, dieses Gespräch hat meine ganze Weltsicht verändert. Weil ich meine, ja, natürlich gibt es Erfahrungen, die deine Weltsicht ändern. Mhm. Also ich sage ja nicht, dass das nicht passiert. Ja, meistens sind es halt eher so viele kleine Dinge, die irgendwie dazu führen, dass wir unsere Realität oder unser Selbstverständnis irgendwie reframen. Aber ich sage ja nicht, dass es diese dramatischen Wendepunkte in einem Leben nicht geben kann. Natürlich kann es geben.
Das,
aber wenn einem so, wie gesagt, mir fehlt diese Routine, die dann noch so auseiert danach.
Es sind halt auch die vielen einzelnen Punkte, von denen man uns. Ich meine, deshalb hast du ja auch irgendwelche Feministinnen, die aber völlig auf Frauen rumhacken, die sich gerne schminken und schicke Klamotten tragen und sich die Haare machen und irgendwie so mädchenhaft sind, hacken drauf rum, aber schnallen noch nicht, dass das auch Misogynie ist und dass es Feminismus bedeutet, dass man feminine Dinge und mädchenhafte Dinge und Pink und Barbie und Schminke und Frisur machen und stundenlang vorm Spiegel sitzen und sich hübsch fühlen wollen, dass das auch in Ordnung ist. Und das ist eben, dass hier das Patriarchat versucht, sich selbst zu erhalten, indem es halt sagt, so ja, okay, Frauen sind cool, aber nur dann, wenn sie möglichst so ähnlich sind wie Männer. Und feminine Sachen sind eigentlich trotzdem scheiße. So, also du darfst eine Frau sein, aber nur, wenn du sehr wie ein Mann bist und nicht diese frauenhafte Scheiße machst. Und das halt zu verstehen, so nach und nach und zu sehen, was eigentlich dir ins Hirn geschissen wurde, das dauert halt. Und das hast du auch bei Leuten, die gesehen haben, so okay, Rassismus ist vielleicht nicht so toll. Sollte ich vielleicht lassen. Denen ist aber noch nicht bewusst, an wie vielen Stellen in ihrem Leben sie wie viele kleine Rassismen noch mit sich rumschleppen. Habe ich schon mal erzählt, die Geschichte. Ich meine, wir sind beide zur gleichen Schule gegangen. Wir hatten am Schluss in unserem Abi-Jahrgang war irgendwie ziemlich genau 50-50 Leute, die seit Generationen schon in Deutschland gelebt haben und Leute, die von außerhalb von Deutschland gekommen sind. Und man
Ich glaube, die Verteilung war tatsächlich eher so 70-30, aber.
Nein, ich habe nachgezählt und es war genau eine Person mehr aus Deutschland. Also ursprünglich, also Deutsch in Anführungszeichen. Die waren alle Deutsch in der Klasse, aber Deutsch in Anführungszeichen. Nee, ich habe nachgezählt. Weil mir irgendwann dachte ich mal so, das sind doch. Wer ist denn? Nee, der ist nicht deutsch, der ist auch nicht, der kommt auch. Wie viele sind das denn eigentlich? Ich habe nachgezählt und es war praktisch 50-50. Mir kam es auch weniger vor, was an sich ein gutes Zeichen ist, weil wenn du frauenfeindliche Männer in eine Gruppe setzt und du hast irgendwie ein Viertel Frauen, dann sind diese Männer schon der Meinung, dass es mehr Frauen als Männer waren. Also meine Wahrnehmung, dass ich keine Ahnung hatte, wie viel das und nicht das Gefühl hatte, dass so viele ausländische Kinder in unserer Klasse waren, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und wir waren auf dem Geschwister-Scholl-Gymnasium, wir haben ganz viel über Rassismus und Nazis gelernt und warum das eine scheiß Idee ist und warum das menschenverachtend ist und warum das einfach destruktiv und scheiße ist. Und ich hatte trotzdem als ich älter war, hat meine kleine Schwester mir von einem neuen Freund erzählt, den sie hat. Und dieser neue Freund hatte einen Namen, der nicht deutsch klang. Und ich habe mir sofort Sorgen um sie gemacht. Und musste dann halt erstmal hingehen und so sagen, so, Moment. Als sie mit Stefan und Markus und Lukas und was weiß ich was zusammen war, warst du total entspannt. Warum krampft dir auf einmal die Rosette, wenn sie mit Özcan zusammen ist? Und dann kam so, oh, Dies ist ein Rassismus. Ja, und das ist aber halt, was, wofür man offen sein muss. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, das eben viele Feministen und Antirassisten haben, die wirklich gerne feministisch und gerne antirassistisch sein wollen, aber nicht bereit sind zu erkennen, dass sie trotzdem, dass sie noch nicht perfekt sind. Und dass sie, auch wenn sie wirklich Nazis an die Wand klatschen würden, so bei bloßer Ansicht und denken, dass Frauen die gleichen Rechte haben sollten wie Männer, sind da trotzdem noch so Kleinigkeiten, die einfach auch emotional verankert sind. Und da muss man einfach dann sich anerkennen, okay, ich habe auch lange Zeit auf mädchenhafte Sachen runtergeguckt und Frauen, die sich schminken und sowas. Also ich hatte das auch noch voll in meinem Hirn. Und musste dann auch erstmal erkennen, so, ja, Moment mal, es geht nicht darum, dass Frauen mehr so werden wie Männer, sondern es geht darum, dass Frauen verdammt nochmal so sein können, wie sie wollen und dass ihnen keiner sagt, wie sie sein sollen. Und das mädchenhaft zu sein, ist genauso cool wie jungenhaft zu sein. Das ist, ja, und es ist halt ein langer Prozess und das ist auch was, das vielen Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst sind. Weil ich meine, wir machen alle solche Prozesse durch. Wir gehen ja alle durch die Welt und lernen die ganze Zeit und entwickeln uns und sehen, oh, da war irgendwie was, das war scheiße. Und es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass wir alle mit dem Rauchen aufhören oder so. Und dann diesen, was ja schon für viele Leute ein ziemlich monumentaler Kampf ist, aber halt auch so Kleinigkeiten oder die eigene Beziehungsfähigkeit zu hinterfragen und sowas. Aber ne, du hast dann Raucher, die sehen so, okay, ich hatte diese Scheiße im Hirn und habe geraucht. Und sehen aber nicht so, jetzt rauche ich nicht mehr und habe aber Scheiße im Hirn, weil ich irgendwie auf anderen Leuten rumhacke. Und ja, sich das bewusst zu machen, dass eben Entwicklung nicht so funktioniert, wie man es gerne in Serien dargestellt hat. Nämlich dieses, ja, wir haben jetzt mal einmal so ein Gespräch von Mann zu Mann und dann änderst du alles und auf einmal ist alles anders.
Beziehungsweise, wie es ja in plotgetriebenen Geschichten oft ist, ich habe Vorurteile gegenüber deiner Herkunft, Religion, was auch immer, aber jetzt hast du mir das Leben gerettet und jetzt sind alle meine Vorurteile natürlich völlig beseitigt, weil du hast mir bewiesen, dass du super bist.
So. Genau, ich meine, es gibt Studien dazu, die zeigen, dass wenn du Rassisten dazu zwingst, mit den Zielen ihres Rassismus zu kooperieren und gemeinsam ein Ziel zu erreichen, das dann ihr Rassismus in seiner Ausprägung abnimmt. Das ist,
ja,
das ist schon untersucht, aber ja, es ist halt nicht dieses Vollständige, dass dann auf einmal and he wasn't racist anymore. Das passiert nicht.
Ja, also zum einen finde ich, ist es halt, mir geht das dann irgendwie so ein bisschen zu einfach, weil, also für mich ist das dann immer so ein bisschen zu, weil zum einen, ne, wenn der Charakter vorher halt irgendwie, sagen wir mal, ich mache jetzt momentan Fantasy, sagen wir mal, der Charakter hat Vorurteile gegenüber Zwergen, warum auch immer. Mhm. Und ne, dieser eine Zwerg rettet ihm jetzt halt das Leben. Dann erschließt sich mir jetzt daraus nicht unbedingt, dass nur weil dieses Individuum ihn jetzt halt irgendwie beeindruckt hat in irgendeiner Form, dadurch komplett sämtliche aller seiner Vorurteile gegenüber dieser Personengruppe ausgeräumt sind. Weil so meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht so. Natürlich wird das vielleicht zu einem Prozess führen, dass er halt vielleicht auch, ne, hinterfragt, warum habe ich denn von ihm gedacht? Aha, ja, ich habe von ihm so gedacht, weil er gehört halt zu dieser Gruppe und von dieser Gruppe habe ich dieses und jenes Bild. Und ne, das ist ja auch so ein bisschen deindividualisierend irgendwie, ja, wenn man halt von, ne, so einer ganzen Gruppe und jedem Angehörigen dieser Gruppe halt gewisse Wesenszüge halt irgendwie unterstellt. Aber ja, selbst so auf das Individuum bezogen, ist es halt, es kommt so ein bisschen auf den Radikalismus an. Also wenn, ne, es wird halt meistens, ist das so bei diesen Enemies to Lovers Geschichten, was mich halt, also da, die ja sowieso nicht so mein Favorite sind, aber es ist so ein Staple. Ich finde dich zum Kotzen und alles, für was du stehst, finde ich einfach kacke. oh, du hast mir das Leben gerettet, jetzt finde ich dich irgendwie total nett und irgendwie möchte ich jetzt mit dir ins Bett gehen, wo ich mir denke,
ja, oder
nein,
es war nur ein Missverständnis.
Ja, okay, wenn, ne, es ist halt okay, wenn du halt Romeo und Julia schreibst und diese Leute sind halt irgendwie tatsächlich nicht deswegen irgendwie Enemies, weil sie sich persönlich irgendwie was getan haben, sondern weil sie nur von ihren beschissenen Familien halt irgendwie indoktriniert worden sind. Von mir aus kann das funktionieren, weil das halt irgendwie, aber so viele von diesen Geschichten laufen halt so, du hast irgendwie meine Eltern ermordet, wo ich denke, nein, du kannst mir so oft das Leben retten, wie du willst. Das ist halt irgendein, bevor ich mich jetzt aufrege, halte ich jetzt einfach mal, ne, aber ja.
Wir wollten ja jetzt zu Plotterkenntnissen noch so ein bisschen was sagen.
Ja, also wenn du nichts mehr dazu zu tun hast, dann lästere ich gerne noch ein bisschen weiter über Dinge, die mir nicht gefallen. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, falls du noch was Abschließendes sagen wolltest.
Nee, ich habe ja zwischendurch immer mal wieder zusammengefasst, so, was immer darauf hindeutet, dass ich in der Folge das Gefühl habe, dass ich ziemlich im Kreis und im Slalom geredet habe und es wahrscheinlich nicht so leicht war, mir zu folgen.
Vielleicht verlinkst du einfach Folge in den Shownotes deinen Blogartikel noch. Da kann man es ja auch nochmal nachlesen.
Das stimmt. Hattest du auch das Gefühl, dass ich ziemlich im Kreis geredet habe, oder? War es okay?
Soll ich dann einfach mal weiter erzählen?
Ja, erzähl weiter. Deus Ex Machina.
Deus Ex Machina. Also Plotterkenntnisse sind ja oft von der Person erstmal unabhängig. Was aber jetzt ja nicht bedeutet, dass sie nichts mit der persönlichen, also mit der individuellen Charakterentwicklung zu tun haben können. Weil so eine Plotterkenntnis kann ja auch zum Beispiel sein, das dunkle Geheimnis deiner Familie, das du halt irgendwie aufdecken musst oder so. Und was dann halt irgendwie deine Beziehungen und deine Backstory und weiß ich nicht, was alles irgendwie relativiert. Ich finde es halt immer nur dann schwierig, wenn, ich meine, da habe ich jetzt die ganze Folge auch schon drauf rumgeritten, wenn das dann alles irgendwie so in einem kataklysmischen Moment halt irgendwie zusammenkommt und sich halt zu einer komplett korrekten Weltsicht zusammensetzt. Und das operative Wort für mich, was mich daran nervt, ist diese komplett korrekte Weltsicht. Weil das fühlt sich einfach nicht organisch an. Also ja, von mir aus gibt es große dramatische Momente im Leben deiner Hauptfigur, die ihr Weltbild hinterfragen und ne, sich halt irgendwie mit ihrem neuen Platz in dieser Gesellschaft irgendwie auseinandersetzen muss. Ja, von mir aus. Ist alles okay, aber dass sie dann halt plötzlich ohne eben dieses Hin und Her so sämtliche ihrer eigenen Überzeugungen und Routinen über den Haufen wirft, ohne in irgendwie erstmal das andere Extrem zu verfallen oder einer anderen nicht völlig zutreffenden Weltsicht irgendwie aufzusitzen, sondern einfach so ein: Meine Autorin hat jetzt beschlossen, dass das die Wahrheit ist, nach der diese Welt funktioniert und die habe ich jetzt komplett durchschaut. Ist halt irgendwie so, fühlt sich für mich einfach faul an. Es tut mir leid. Es klingt so ein bisschen negativ, aber...
Naja, ich meine, es ist schon auch anspruchsvoll hinzugehen und eine Erkenntnis, die irgendwie aus mehreren beweglichen, ineinander verhakenden Teilen besteht und das eine oder andere Teil irgendwie so zu machen, dass es verschiedene Teile sein können, die an dieser Stelle sitzen und das Ganze funktioniert noch gut genug, dass man denken könnte, okay, das stimmt jetzt, aber funktioniert doch nicht wirklich, weil es eben nicht die Realität ist. Aber
das macht doch gerade Spaß.
Also ja, und das ist auch das, was irgendwie so von Krimis und Thrillern und sowas irgendwie erwartet wird, nämlich diese verschiedenen Plot-Twists, die immer wieder passieren, so, okay, ich dachte, dieses Puzzleteil gehört dahin und vielleicht gehört es dahin, aber es liegt vollkommen falsch rum.
Ja, und wie gesagt, also ne, ich verbinde jetzt einfach mal so ein bisschen die Deus Ex Machina mit den kreativen Irrtümern, weil das für mich halt irgendwie so ein bisschen zwei Seiten derselben Medaille sind. In plotgetriebenen Geschichten ist es ja oft so, du musst eine Motivation für deine Charaktere finden, XY zu tun. So. Aha. Und es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, eine Motivation zu finden, XY zu tun. Und es ist Also zumindest in den Beispielen, die mir jetzt so ad hoc einfallen, ist es nie so gewesen, dass ich mir gedacht hätte, naja, aber es gab ja keine andere Möglichkeit. Du musstest sie ja Deus Ex Machina auf die Lösung kommen lassen, weil ansonsten hätten sie ja nie XY getan. Sondern es war immer so, warum lässt du sie nicht XY tun aus diesem Grund? Auch wenn dieser Grund irgendwie nicht der Realität entspricht. Das können sie doch später noch rausfinden. Aber dann hast du halt irgendwie so dieses für mich völlig unorganische so und auf einmal hat er halt irgendwie den Erleuchtungsmoment und ist halt irgendwie Neo in der Matrix und alles beugt sich seinem Willen zu. Ich meine, mein Rant über den letzten Harry Potter ist ja sehr vielen Leuten bekannt, die mich kennen, weil es tut mir leid, die gute Joanne ist da einfach nur unfassbar faul. Die hat eine ganze Serie damit verbracht, einen Charakter aufzubauen, der immer an irgendwelchen signifikanten Stellen zufällig irgendwelche Gespräche belauscht und daraus falsche Schlüsse zieht. Das ist was, das zieht sich durch die gesamte Serie. Harry ist immer an der richtigen Stelle, um irgendwas zu belauschen und er zieht immer die falschen Schlüsse daraus. Teilweise mit katastrophalen Konsequenzen, die dazu führen, dass Leute sterben. So. Ne? Looking at You, Buch 5. Nein, natürlich lernen wir daraus nichts. Aber das macht nichts, weil im Band 7 ist es dann plötzlich so, dass A, alle ihm erzählen, dass seine Intuition so toll ist. Und ich denke, wie kommt ihr auf diese Idee? Dieser Mensch hatte noch nie Intuition und sie hat dazu geführt, dass Leute sterben. Aber auch B, dass seine Autorin dafür sorgt, dass er plötzlich diesen Erkenntnismoment hat, in dem er dieses ganze Mystery durchschaut und er macht keinen einzigen Fehler. Es ist ganz genau so, wie er sich das denkt. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe,
vielleicht hat sie sich gedacht,
wenn du Bücher geschrieben hast und du hast einfach keinen Bock mehr, dann schreibst du das so.
Vielleicht hat sie sich auch einfach gedacht, so rein der Wahrscheinlichkeit nach, muss es einfach mal sein, dass nachdem der so oft völlig falsch gelegen hat, er zumindest einmal überall recht haben muss.
Ja,
aber ich stimme dir also, zu, ja.
Es ist halt einfach unwahrscheinlich, gerade weil es ja im siebten Band nicht, es gibt ja mehrere. Also im siebten Band gibt es ja mehrere Dinge, die er richtig auf die Reihe kriegen muss. Da geht es ja nicht nur um Voldemort, sondern da geht es ja auch um Dumbledores Backstory und die Sache mit den Horcruxen und wie das alles irgendwie zusammenhängt. Und er kriegt einfach alles, er macht halt einfach alles richtig. Wenn eines davon wenn nur eins von diesen ganzen Puzzleteilen halt irgendwie er komplett falsch interpretiert hätte, hätte ich noch gedacht, ja, okay, vielleicht müssen wir jetzt mal zeigen, dass er aus den katastrophalen Fehlern, die er in der Vergangenheit gemacht hat, irgendwie was gelernt hat. Und vielleicht nicht immer sofort losläuft und irgendwie denkt, er hat alles irgendwie verstanden und dann muss ihn vielleicht nicht wieder jemand retten und dann muss vielleicht nicht wieder jemand sterben. Oder, ne? So. Ja, passiert aber nicht. Anstatt deswegen haben wir Deus Ex Machina Erkenntnis und plötzlich stimmt halt irgendwie alles, was er sagt. Und wie gesagt, bei diesem Satz irgendwie so, vertraue deiner Intuition, Harry, weil sie ist gut und immer richtig, habe ich laut gelacht. Das war so ein Hexenkackeln, das man wahrscheinlich noch 5 Straßen weiter gehört hat, weil ich mir dachte, das hättest du gern, damit dein Twist am Ende funktioniert. Aber leider hast du irgendwie 5 Bücher oder 6 damit verbracht, uns zu zeigen, dass nichts, was Harry jemals dachte, jemals irgendwie stimmt. Er hat immer Leute falsch verdächtigt, ist immer zu den falschen Schlussfolgerungen gesprungen, hat irgendwie blind aktionistisch irgendwelche Dinge angefangen und musste dann irgendwie gerettet werden und nee, no way. Aber ja, bevor ich jetzt weiter schimpfe. Kreative Missverständnisse. Wie gesagt, ich persönlich finde es eigentlich immer ganz nett, in plotgetriebenen Geschichten auszupuzzeln, welche Motivation könnten meine Charaktere haben, XY zu tun, wenn das gerade das ist, was ich brauche, damit sie das tun, damit mein Plot funktioniert. Aber ihnen halt so ein bisschen, aber ne, so diesen kleinen Twist einzubauen. Und das funktioniert natürlich besser, wenn man in der dritten Person schreibt und aus mehreren Perspektiven halt irgendwie erzählen kann. Da sprechen wir in der nächsten Folge ja drüber. Wenn du der Leserschaft halt schon diese Information gibst, warum XY passiert, und deine Charaktere laufen dahin und nehmen halt an, dass es wichtig ist, dass XY passiert, aber sie nehmen halt die falschen Gründe an oder so, aus denen XY passiert. Ich bin der Meinung, das macht es für die Leserschaft auch spannender, weil es so ein bisschen die Frage aufwirft, ist es im Zweifelsfall wichtig, dass die Charaktere durchschauen, warum XY passiert? Oder ist es eigentlich egal? Es kommt nur darauf an, dass sie es machen. Und das ist halt immer so ein bisschen das, weswegen ich halt prinzipiell auch nichts dagegen habe, wenn halt, ne, wenn du halt etabliert hast, dass dein Hauptcharakter halt impulsiv ist und sich selber gerne für irgendwie unfassbar clever hält und halt irgendwie blind aktionistisch irgendwie seinem ersten Verdacht nachgeht, nur weil er halt irgendwie wieder ein Gespräch belauscht hat, in dem es so klang, als wäre XY jetzt der Bösewicht, sagen wir jetzt mal. Und dann läuft er halt los und greift XY an und am Ende stellt er halt fest, oh, der war es eigentlich gar nicht und irgendwie Schwierig wird es für mich dann halt da, wo A, das in jedem Buch irgendwie ein Plotpunkt ist und keinerlei Entwicklung stattfindet, auch keinerlei Selbsterkenntnis. Und B, wo das dann plötzlich irgendwie aufhört, also ohne dass eben diese Entwicklung stattgefunden hat. Wenn man mir irgendwie kreative Missverständnisse gibt und ne, diese Missverständnisse haben dann halt auch Konsequenzen, führen dazu, dass ein Charakter irgendwas tut und das wiederum hat Konsequenzen für den Plot und das, aber ne, mir fehlt, also zum einen fehlt mir dann so ein bisschen die Konsequenz auch für den Charakter, also ein bisschen die Selbsterkenntnis, okay, diese Information habe ich jetzt über die Welt herausgefunden, die entspricht nicht dem, was ich über die Welt zu wissen geglaubt habe. Und dann halt so ein bisschen dieses Hin und Her von, ist das jetzt eine neue Information, die ich einfach aufnehme? Weil manchmal gibt es ja auch Dinge, die man über seine Welt erfährt, die einem jetzt nicht in so einen großen Gewissenskonflikt werfen, sondern die vielleicht irgendwie validieren, was man innerlich immer schon dachte. Das gibt's ja auch. Oder ist es jetzt was, wo ich mich innerlich irgendwie gegen wehren muss und wie reagiere ich dann darauf? Also so, ne, dieses Spiel von Information und Konsequenz darf meiner Meinung nach in so einem Mystery-Auflösungsding irgendwie immer nicht fehlen. Also zumindest, wenn es halt tatsächlich irgendwelche Mysteries sind, die mit der Person oder mit der Backstory halt irgendwie so unauslöschlich mit deiner Identität verbunden sind, sollten irgendwas mit dir machen, wenn du Neuigkeiten darüber erfährst. Oder wenn es halt einfach nur ein Reframing ist von Dingen, die du schon wusstest, aber die jetzt in eine andere Perspektive bekommen. Und zum anderen, wie gesagt, sollte das nicht so Deus Ex Machina sein, so, ah ja, jetzt habe ich diesen neuen Fakt erfahren, also werde ich mich ab jetzt irgendwie komplett anders verhalten. So, ne, mir fehlt da so ein bisschen so dieses, ja, du hast halt die besten Intentionen, das in der Zukunft besser zu machen. Und wahrscheinlich gelingt dir das auch oft, aber ich habe es halt immer gerne, wenn man auch irgendwo mal sieht, wo es dann eben nicht funktioniert. Weil man eben irgendwie wieder in diese Routinen zurückfällt oder weil man vielleicht die Erkenntnis, die man gewonnen hat, noch nicht auf alle Bereiche seines täglichen Lebens halt irgendwie übertragen hat.
Ja, und nicht überall alles in die letzte Konsequenz durchdacht.
Ja, und das hat halt auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt, dass das mich halt stört, also zum einen, ne, deswegen ist das ein Punkt auf der Liste, dass mich halt so, wenn das Überhand nimmt, dass Charaktere irgendwie was aus Zufall erfahren, dann finde ich, ist das irgendwann so ein bisschen, naja, ich meine, ich weiß, dass das Storytelling nichts mit statistischer Wahrscheinlichkeit zu tun hat. Wenn wir nach statistischer Wahrscheinlichkeit gehen, dann würden wahrscheinlich 90% aller Dinge in plotgetriebenen Geschichten niemals passieren. Aber es ist halt, man sollte Plot-Coincidence halt meiner Meinung nach nicht überstrapazieren. Das ist dann halt irgendwie sowas, was mich halt auch oft irgendwie bei Thrillern oder Krimis halt irgendwie so ein bisschen überfordert, ist halt so dieses, ja, und dieser Typ hatte noch ein Motiv, die umzubringen. Und dieser Typ und dieser Typ und die übrigens auch und der auch und die sind alle auf diesem Boot. Also ich habe nichts gegen Agatha Christie. Wir haben letztens noch mal Tod auf dem Nil, also den alten Film aus den 60ern oder so geguckt. Und wenn ich tatsächlich mich darauf, also ne, wenn ich mich sehr darauf konzentriere, dass das überhaupt nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun hat, dann kann ich so eine Geschichte auch irgendwie ganz nett finden. Aber es ist halt schon ein, ich muss eine bewusste Anstrengung unternehmen, weil es viele Twists und Plot-Threads in so Thrillern, wo dann halt irgendwie plötzlich der Bruder ist der Frau, die vor 20 Jahren umgekommen ist, und der ist noch der verlorene Sohn von bla, und die ist die Sekretärin von Blub, die jetzt ein Motiv hat für bla. Und das ist so.
Ja. Nee, ich meine, bei Mord im Orient Express war es wenigstens noch so, dass das alles geplant war.
Das stimmt. Das stimmt. Bei Mord im Orient Express muss man sagen, war es so geplant. Ich glaube, bei Tod auf dem Nil ist es nicht so geplant. Ich glaube, diese Leute entscheiden einfach alle spontan, dass sie alle denselben Urlaub machen wollen. Aber anyway, ich persönlich bevorzuge halt so ein bisschen weniger durch Zufall Geschichten, aber wie gesagt, was mich halt, glaube ich, mehr stört, ist, dass eben mir so dieses Hin und Her, so diese Spannung von, ich habe neue Dinge über mich und meine Realität gelernt und ich versuche, die jetzt umzusetzen, aber so mein interner Widerstand ist vielleicht noch irgendwie so ein bisschen dagegen. Diese Spannung fehlt mir halt bei plotgetriebenen Geschichten, wo es dann halt, also zumindest meinem Empfinden nach, halt oft doch irgendwie auf diese großen, dramatischen, und jetzt ist sein ganzes Weltbild irgendwie komplett anders, weil dieser Mensch hat ihm ja jetzt das Leben gerettet oder mit diesem Menschen hat er ja jetzt dieses eine Gespräch geführt. Und ich finde, man macht sich auch so ein bisschen das Leben, ich würde jetzt nicht sagen schwer, weil oft ist es natürlich auch eine Entscheidung, die man vielleicht trifft, damit man sich im weiteren Verlauf der Geschichte nicht mehr mit diesem Problem auseinandersetzen muss, das ist mir klar. In dem Moment, wo Harry halt seinen Deus Ex Machina Erkenntnismoment hat, haben wir das einmal alles erklärt, wie das alles zusammenhängt, und der Leserschaft ist das jetzt klar und wir müssen uns jetzt im Folgenden nicht mehr mit irgendwie Mystery-Aufdeckung beschäftigen, sondern wir haben das jetzt geklärt und wir können jetzt irgendwie große Kampfszene machen, blablub. Aber auf der anderen Seite finde ich, also zumindest was halt so die Charakterentwicklung angeht, macht man es sich auch so ein bisschen schwieriger. Weil wenn ich halt dem Charakter irgendwie dabei zugucken kann, wie er versucht, diese neue Information zu verarbeiten und versucht irgendwie das zu reflektieren und versucht, sein Verhalten zu ändern, aber es irgendwie nicht zu 100% gelingt. Oder er versucht halt, dieses Mysterium aufzudecken und er hat halt eine Theorie, wie das funktioniert, aber es ist halt noch nicht beim ersten Mal komplett perfekt, sondern er muss sich da erst ein bisschen rantasten. Das macht ja so einen Charakter auch so ein bisschen nahbar, finde ich. Also zumindest bei mir verstärkt das halt auch so ein bisschen die Empathie, die ich für solche Figuren habe, die halt so ein bisschen aufwärts scheitern irgendwie. Zwei Schritte Fortschritt und dann halt wieder so ein kleiner Rückschlag und dann wieder zwei Schritte Fortschritt und dann halt wieder so ein bisschen Das ist ja, also für mich persönlich sind solche Figuren oft sehr viel nahbarer oder auch sehr viel sympathischer als halt jemand, der es halt einfach so, dem halt die Erkenntnis einfach so vom Himmel fällt und der dann halt irgendwie im Weiteren irgendwie in allem Recht behält. Das ist halt so. Vielleicht liegt es daran, dass ich das mit meiner eigenen Realitätserfahrung nicht übereinbringen kann.
Naja, es ist ja auch so diese Weisheit, wie war das? Jetzt hatte ich einen Gedanken und jetzt habe ich ihn wieder verloren. Scheiße, was wollte ich jetzt sagen?
Es ist zu warm,
das wollte ich sagen. Nein, das... Na, Fehler einen Charakter sympathisch machen und so, die halt nicht perfekt zu sein, macht den Charakter halt sympathischer. Und
ja. Ja, und wie gesagt,
war noch was anderes, halt, was ich also sagen wollte, aber ich weiß es nicht mehr.
Also für mich fällt halt in dem Moment, wo irgendwie so eine eine Auflösung eines Mysteriums oder eine oder die Erklärung irgendwie einer Backstory oder eines Worldbuilding-Geheimnisses oder was auch immer. In dem Moment, wo mir das einmal alles perfekt erklärt wird, ist das für mich halt auch dann so ein bisschen abgehakt. Und ja, erzeugt bei mir jetzt auch keine Spannung mehr. Ich meine, ich weiß, dass das ist jetzt natürlich nur meine Perspektive und es gibt halt viele Leute, die halt nicht unbedingt mögen, wenn halt zu viele Fragen gleichzeitig in einer Geschichte offen sind, auf die man sich irgendwie konzentrieren muss. Aber ja, also ich persönlich mag halt eigentlich ganz gern, wenn halt gewisse Dinge so ein bisschen diffus bleiben, weil ich halt auch irgendwie immer so ein bisschen bezweifle oder wenn mir das halt so beschrieben wird, immer so ein bisschen skeptisch bin, dass es tatsächlich fiktionale Charaktere gibt, die ihr eigenes Innenleben zu 100% akkurat reflektieren können.
Ja.
Ich meine, da kann man sich dann vielleicht nochmal die beiden Folgen angucken oder anhören, die wir zu internen Vorurteilen und so Biases und sowas gemacht haben. Weil, ich meine, es ist natürlich blöd, wenn man einen Charakter hat wie Harry Potter, der sich komplett überhaupt nicht reflektiert und immer wieder dieselben Fehler macht. Ja. Mhm. Aber selbst wenn du eine Figur hast, die das versucht, ne, also das operative Wort ist versucht, weil ich einfach skeptisch bin, wenn mir gesagt wird, so, ja, und jetzt hat er irgendwie alle seine vergangenen Verhaltensweisen komplett reflektiert und daraus die komplett richtigen Schlüsse gezogen und wird sich ab jetzt perfekt verhalten. Das ist so. Das ist für mich nicht relatable, weil da kann ich mich nicht wiederfinden.
Ja, es ist auch einfach so, ich meine, Geschichten sind ja auch eigentlich Struggles. Es sind Geschichten von Kämpfen mit der Tücke des Objekts. Und die Tücke des Objekts, damit zu kämpfen, mehr damit zu kämpfen ist doch, und mehr Tücke des Objekts zu haben, ist doch mehr Geschichte, mehr cool, mehr toll. Und ja, das Brain des Protagonisten zu einem der Objekte zu machen, dem Tücke innewohnt, mit der es sich rumschlagen muss, ist doch dann ein Mehrwert.
Ja.
Ja.
Also wie gesagt, ich kann halt nur von meiner eigenen Vorliebe sprechen. Ich meine, ich weiß halt sowohl von Beta-Lesern als auch von Lesern, dass zum Beispiel auch nicht alle Leute glücklich damit waren, welche Fragen am Ende der Versammlung halt immer noch nicht beantwortet sind oder dass halt die Protagonistengruppe halt auch eigentlich, also zum einen sehr lange braucht, um überhaupt durchzusteigen, was passiert, und zum anderen dann am Ende doch irgendwie nicht wirklich kapiert, was passiert. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass ich halt irgendwie Multi-POV erzähle und es ja erklärt wird, was passiert durch die Perspektive der anderen Charaktere. Wie gesagt, mir persönlich macht sowas Spaß. Es muss nicht jedem Spaß machen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man das blöd findet und man halt möchte, dass die Protagonisten auf die komplett richtigen Ideen kommen und so. Nur wenn das halt so ist, dass die Protagonisten auf die komplett richtigen Ideen kommen, dann, also wenn ich das noch lesen soll, ohne darüber halt irgendwie zu schimpfen oder mich halt irgendwie desinteressiert abzuwenden, dann muss das in mehr Momenten passieren als irgendwie einem. Weil das,
ja, nee. Vor allem dann dieser eine riesengroße Zufall.
Segway. Ja, das auch. Segway, genau. Aber ja, also ne, Plot, Coincidence und Zufälle und sowas haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Von daher habe ich jetzt eigentlich mein Schimpfpotenzial und meine persönliche Präferenz irgendwie so ein bisschen erschöpft. Wenn du jetzt nicht noch irgendwie eine Frage hättest, wäre ich dann mit meinen Ausführungen auch durch.
Nö. Ich bin eigentlich soweit, würde ich sagen, soweit durchgebraten und gar und überhaupt.
Ja, das auch. Möchtest du dich trotzdem noch zu einem Abschlusswort durchringen?
Ein Abschlusswort. Ja, also, ne, so Psyche ist schon so kompliziert und das ist dann vielleicht auch nochmal ein Grund, um Psychologie zu studieren, wenn man schreiben will, um nochmal auf diese uralte Folge zurückzugreifen. Dann ist sie hilfreich, um Entwicklungen und Erkenntnisse sowohl in Bezug auf sich selbst als auch in Bezug auf die Story als Ganze, wenn man das realistisch schreiben möchte und in einem komplexeren Maße, als einem zum Teil selber öfter mal bewusst ist, dass solche Veränderungen stattfinden, weil man halt selber auch diese ganzen Biases hat. Ja, aber es bereichert auf jeden Fall eine Geschichte, es bereichert den Charakter, es erzeugt mehr Welt, wenn dann tatsächlich irgendwie die Dinge, die der Charakter erkennt, halt nicht nur irgendwie so reine Kopfgeburten sind, die nur im Hirn des Charakters stattfinden, sondern die sich halt auch in seinem Alltag wiedergespiegelt finden und somit sozusagen eine gewisse Einheit aus dem Charakter und seiner Umwelt und dem Charakter und seiner Routine erzeugen, weil ändert sich der Charakter, ändert sich auch die Routine notwendigerweise. Und ja, es ist ein bisschen komplex, es braucht ein bisschen zusätzliche Arbeit, aber es ist auf jeden Fall, denke ich mir, lohnenswert und steigert den Genuss der Leserschaft. Und ja, zumindest mir und Ela steigert es auch den Genuss des Schreibens, hinzugehen und sich ja, dieser Aufgabe zu stellen.
Man kann immer nur für sich selbst sprechen.
Genau, ja, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich meine Punkte halbwegs nachvollziehbar rüberbringen konnte. Aber ich habe ja öfter das Gefühl, dass ich irgendwie total im Kreis laber und nachher höre ich mir die Folge nochmal an und denke mir, ach, das war ja gar nicht so schlimm. Also, vielleicht ist es gar nicht so schlimm.
Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, wenn man es nochmal nachlesen will, dann hat man ja auch deinen Blogpost noch dazu. Und das sollte ja dann hoffentlich funktionieren. Dann erzähle ich noch kurz, was wir in der nächsten Folge machen. Ich hab's ja eben schon gespoilert quasi. Aber da wir ja zum Club der Nicht-Spoilerbaren gehören, ist es ja egal. Mhm. In der nächsten Folge sprechen wir über Multi-POV, also Geschichten, die aus der Sicht von mehreren Charakteren geschrieben sind, wie man das macht mit dem Hin- und Herwechseln, was das für Vorteile hat, was das für Nachteile hat, wie wir das in unseren eigenen Geschichten handhaben. Wird so ein bisschen so eine Mittelding-Folge, glaube ich. Wir werden so ein bisschen Handwerk machen, aber wir werden wahrscheinlich auch sehr viel aus der eigenen Erfahrung und dem eigenen Nähkästchen plaudern, schätze ich jetzt mal. Und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, interessant, weil ich zumindest aus meiner Erfahrung schon sehr viele Dinge ausprobiert habe, was Point of View angeht, und manche waren erfolgreich und manche waren absolut Desaster. Und ja, das macht und bestimmt Spaß.
Ja, und ich hatte erst kürzlich, war ich in der Situation, dass jemand meinte, ja, aber das mit dem Perspektive, nur eine Perspektive behalten und nicht wechseln und so, das finde ich so schwierig, aber es muss ja sein, weil man darf ja nicht. Und ich so, wieso darf man nicht? Und es war irgendwie, das war dann so ein Aha-Moment, so von wegen so, ja, stimmt, wieso darf man eigentlich nicht?
Also, man darf prinzipiell immer alles.
Genau, und ja, von daher sehe ich, dass es schon mindestens zwei Personen auf der Welt gibt, für die diese Folge bereichernd wäre. Und wenn wir mal extrapolieren auf die Gesamtbevölkerung der Schreibenden in Deutschland, dann glaube ich, ja.
Ja, bestimmt. Folge. Also ich glaube, wir werden unseren Spaß haben und ich denke, es wird auch was Nützliches dabei rumkommen und das wird mit Sicherheit interessant.
Genau, vor allem, wenn es nicht so warm ist. Dann
genau.
Wie heute.
Da hoffen wir mal. Schauen wir mal. Ja. In diesem Sinne, bis dahin.
Ciao, ciao.